Journal Panorama.
Guten Abend. Gemüse aus Spanien war zuletzt wegen der Ehek-Krise besonders übel beleumundet. Zu Unrecht, wie man inzwischen weiß. Aber schon zuvor hat es immer wieder negative Schlagzeilen über spanisches Gemüse gegeben. Zum einen, weil man viel zu viele Pestizidrückstände auf Paprika, Erdbeeren und Salat gefunden hat. Zum anderen wegen der furchtbaren Arbeitsbedingungen in den spanischen Gewächshäusern, vor allem im Süden des Landes. Arbeitsbedingungen, die ein weiterer Grund dafür sein mögen, Obst und Gemüse aus Spanien eher zu misstrauen. Verrichtet wird die Erntearbeit dort zu fast 100% von Immigranten aus unterschiedlichen Ländern, hauptsächlich aus Afrika. Gesundheitsschutz und soziale Absicherung sind für sie beinahe Fremdworte. Der Umstand, dass in der Region Almeria weit über 100.000 Arbeitsmigranten und Flüchtlinge leben und arbeiten, sorgt andererseits immer wieder für Spannungen mit der einheimischen Bevölkerung. Regelrechte Hetzjagden auf die Einwanderer sind vorgekommen. An deren katastrophalen Lebensbedingungen ändert sich kaum etwas. Vor kurzem hat eine österreichische Gewerkschaftsdelegation eine Reise nach Almeria unternommen, um sich ein Bild von der Situation der Erntearbeiter zu machen. Cornelia Krebs hat sie begleitet.
Beim Landeanflug auf Almeria taucht unter den Wolken auf, was sich auf der Satellitenansicht der Website Google Earth nur erahnen lässt. Wie überdimensionale Leintücher liegen sie über dem Land. Bis an die Ausläufer der Sierra Nevada reichen die Gewächshäuser und weiter bis an die Küste. Fast 400 Quadratkilometer Plastik, unter denen ganze Dörfer verschwinden und das Gemüse für Europa wächst. Bis zu 50 Grad hat es im Sommer unter den Kunststoffplanen. Der Wind weht fast pausenlos. Hier arbeiten Menschen, die nicht nur Hitze und diversen Pestiziddämpfen ausgesetzt sind. Sie bekommen für ihre Arbeit auch nur einen Hungerlohn, wenn sie Glück haben. Und sie leben hier, zwischen den Treibhäusern, in Plastikverschlägen, den sogenannten Chabolas.
Wenn man denkt, es ist 2 Flugstunden von uns entfernt und da herrschen Zustände, das ist das Elend, das ist kein Wasser, Strom nur so schnell zugebastelt, und da haben sie sich da ihre Hütten aus Plastik, Abfälle, aus irgendwelche Tieren von der Müllhalde und so zusammengestoppelt.
Kathi Hahn ist Teilnehmerin einer österreichischen Delegation, die sich über die Arbeitsbedingungen der Menschen in den Treibhäusern der Provinz Almeria informieren will. Delegationsleiter ist Sepp Wallstrasser vom ÖGB Oberösterreich, Obmann von Weltumspannend Arbeiten, dem entwicklungspolitischen Bildungsprojekt des ÖGB.
Es ist eigenartig, aber wenn ich da so stehe, überfällt mir manchmal einfach ein Gefühl der Normalität, weil ich glaube, ich bin jetzt irgendwo in den Vororten von Nairobi oder in einem Favela von Rio. Und dann schießt es mir immer wieder ein, nein, das ist 1-2 Kilometer entfernt von den schönsten Sandstränden. Das ist mitten im Herzen der EU. Spanien ist nicht irgendwas, es ist eine der größten Volkswirtschaften innerhalb der EU. Und da finde ich Leute, die wirklich herumrennen und nichts haben, außer das, was sie am Leibe haben, von einem Tag am anderen darauf angewiesen sind, innerhalb dieser Chabolas nochmal, dass sie jemand aufnimmt, dass sie wer schlafen lässt. Ja. Also das ist wirklich das Unbegreifliche. Ja.
16 Frauen und Männer, vorwiegend Mitarbeiter von Arbeiterkammer und Gewerkschaft, inspizieren ein Treibhaus von innen.
Bewässerungs-Pestizidschläuche. Die Pestizide, die werden gleich eingepumpt irgendwie da im Boden.
Das Ende der Erntezeit naht, die Pflanzen beginnen bereits zu welken, ein paar krumme, faule Gurken liegen herum. Dazwischen schwarze Plastikschläuche auf dem Boden.
Das müssen Nährlösungen jetzt hin. Das ist Bewässer mit Nährlösung, weil sonst da wächst, da kannst du gut, da kannst du sehr, da drüben gar kein Erd, gar nichts. Das ist ein Wahnsinn.
Das ist schön, da ist kein Erd.
Der junge Mann, der uns den Zutritt zum Treibhaus verschafft hat, beobachtet uns aufmerksam. Auf Fragen reagiert er zurückhaltend. Dann erzählt er doch kurz.
Nichts hat sich verändert in den letzten Jahren, gar nichts. Und ich kann das sagen, ich bin seit mittlerweile 7 Jahren hier. Die Arbeit ist immer noch schwer, die ganze Situation ist es. Und die Arbeitslosen werden immer mehr.
Almeria, der Name kommt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie Spiegel des Meeres. Die Hafenstadt hat nordafrikanisches Flair, alte weiße Häuser, enge Gassen, großzügige Gärten und Alleen. Doch es gibt so manches, das nicht zu der Idylle passen will. Die Gegend um den Strand wirkt schäbig, die Fassaden sind schmutzig, nur zahlreiche Graffitis machen das Grau etwas bunter. In vielen Fenstern hängen Schilder, Avendaire zu verkaufen. Die Spuren der Krise 2008 sind immer noch sichtbar, auch wenn das trockene Stück Land zwischen Meer und Gebirge immer noch eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen Spaniens aufweist. Im Umland von Almería wird in der Zwischenzeit wieder fleißig gebaut. Ganze Wohn- und Hotelviertel schießen an den Stränden in die Höhe. Dazwischen liegen jede Menge Golfplätze, auf denen Rasensprenger unablässig das knappe Wasser versprühen. Es sind prunkvolle Anlagen mit Blick auf das Meer auf der einen und die weitläufigen Plastikflächen auf der anderen Seite. Das Auffällige daran, keiner scheint in diesen Häusern zu wohnen. Alles wirkt seltsam unbelebt. Für wen hier gebaut wird, ist nicht wirklich ersichtlich. In Almería Stadt lagern Obdachlose unter den Pfahlbauten am Strand und versuchen den vereinzelten Gästen in den zahlreichen Strandcafés ein paar Euro zu entlocken. Der Tourismus ist die neue Hoffnung in Südspanien. Gerne rühmt man sich hier mit den angeblich schönsten Stränden Europas. An diesem Tag liegt kaum jemand im Sand, Regenwolken ziehen heran. Draußen auf dem Wasser zieht ein Jetski-Fahrer seine Runden. Nur wenige Kilometer und etliche Treibhäuser weiter, am Strand von San José, landen immer wieder kleine Boote mit Flüchtlingen aus Nordafrika. Ein Umstand, über den in der Provinz Almería nicht gerne gesprochen wird, auch wenn wohl jedem bewusst sein dürfte, dass ohne diese Menschen kein Geld mit Gemüse zu machen wäre. Das mag auch der Grund dafür sein, dass die österreichische Delegation die ganze Woche lang keinen einzigen Termin bei einem Großgrundbesitzer oder Lokalpolitiker erhalten soll. Die meisten der Flüchtlinge landen irgendwann in den Plastikhütten-Siedlungen an den Rändern von Almería, San Isidro und El Ejido, in den Chabolas, deren Existenz kein Geheimnis ist, von denen hier aber trotzdem niemand etwas wissen will. Hier leben Männer und Frauen ohne Papiere, aber auch mit gültigen Arbeitsverträgen, was ihnen am Ende der Saison, wenn die Arbeit immer weniger wird, jedoch nicht viel nützt. Mohammed kommt aus Marokko. Er lebt gemeinsam mit einem Freund in einer etwa 20 Quadratmeter messenden Plastikhütte. Es gibt einen Wohnraum mit Fernseher, einen Schlafraum mit zwei Pritschen, eine Küche. Dort hat eine Katze vor kurzem ihre Jungen geboren. Mohammed präsentiert sie stolz. Auf die Frage, wie es ihm hier gehe, verfinstert sich seine Miene. Er zieht an seinem Joint. Marihuana ist hier allgegenwärtig. Dann erzählt er.
Ich bin seit 11 Jahren hier in Spanien. Seit einem Jahr lebe ich hier in dieser Chabola, weil ich keine Arbeit gefunden und deswegen kein Geld habe. Ich bin auf Anraten eines Freundes hierher gekommen. Er lebt schon seit 3 Jahren unter den Plastikplanen. Es war aber keine sehr gute Idee. Jetzt sind wir beide weit weg von der Heimat und nahezu arbeitslos. Manchmal gibt es Arbeit für vielleicht einen halben Tag, das sind dann ungefähr 15 Euro. Und das reicht zum Leben nicht und schon gar nicht, um Geld nach Hause zu schicken. Mein Freund hat eine 3-köpfige Familie in Marokko sitzen, die er ernähren müsste. Aber wir finden ja nicht einmal selber das Auslangen. Außerdem bekommt man keinen Arbeitsvertrag, wenn es nur so wenig Arbeit gibt. Vor ein paar Jahren, da war es noch besser, da hatte ich sogar eine Wohnung in Valencia, wo ich gearbeitet habe. Doch dann habe ich meinen Job verloren und konnte die Wohnung nicht mehr bezahlen. Deshalb bin ich hierher nach El Ejido gekommen. Doch hier ist man nicht viel besser dran als ein Esel. Wenn man sich hier ein Bein bricht, war's das. Nächstes Jahr werde ich zurückgehen nach Marokko, denn dort ist es immer noch besser und mittlerweile gibt es dort angeblich auch wieder mehr Arbeit als hier.
Die Gruppe aus Österreich zieht weiter zu einem anderen Plastikverschlag, vorbei an großen schwarzen Brandflecken in der mit Plastikmüll übersäten Wiese. Es sei gefährlich, in den Chabolas zu leben, erklärt Khadisha, eine junge Marokkanerin.
Ja, hier brennt es oft, aber was sollen wir machen? Das kommt von den Stromkabeln, die nicht ordentlich verlegt werden können. Da kann es zu Kurzschlüssen kommen.
Khadisha und ihre Freundin Sora haben Tee gekocht und Fladenbrot für die Gäste aus Österreich gebacken. Sie können es kaum glauben, dass sich jemand für ihr Schicksal interessiert und berichten stolz, mit wie viel Mühe sie ihre Chabola aufgebaut und eingerichtet hätten. Und tatsächlich wirkt die kleine Hütte mit den Kunstdrucken an der Wand und den vielen Plastikblumen wie ein kleiner Palast in dieser Ödnis.
Wir haben viele Probleme hier. Es gibt oft Streit untereinander, auch Schlägereien. Die Folge ist, dass dann die Polizei kommt, die Beamten in die Hütten gehen und dort alles kaputt machen. Es ist wirklich nicht leicht, hier zu leben.
Frauen sind in den Chabolas seltener anzutreffen als Männer. Kadisha hat ursprünglich in Uelva bei der Erdbeerernte geholfen. Ihr Arbeitgeber war allerdings zudringlich geworden, worauf sie nach El Hido flüchtete. Doch hier gibt es für sie im Moment kaum Arbeit. Kadisha kommt gerade noch über die Runden. Ob es hier auch Prostitution gibt? Ja, meint Kadisha beschämt. Vielen Frauen bliebe irgendwann einfach keine andere Wahl mehr, als sich selbst zu verkaufen. Manchmal, wenn sie etwas Geld haben, gehen Kadisha und Sora in die Stadt einkaufen. Mit den Spaniern hätten sie mittlerweile kaum mehr Probleme, zumindest wenn sie sich gleichsam unsichtbar machten.
Im Prinzip können wir Frauen überall hingehen, auch in den Supermarkt. Wir müssen halt immer aufpassen, aber mittlerweile wissen wir, wie wir uns anziehen müssen, um nicht aufzufallen.
Die Gäste müssen weiter, die Frauen bleiben zurück. Der Abschied ist herzlich, man verspricht, miteinander in Kontakt zu bleiben. Delegationsmitglied Kathi Hahn vom Europäischen Bürgerforum EBF ist beeindruckt.
Die Rennen machen einen Tee und dann wird der marokkanische Tee ausgeschenkt auf die typische Art. Und natürlich gleichzeitig, wenn du dann ins Gespräch kommst, kriegst du mit, wie die leben. Dass die Leute in solchen Situationen noch die Kraft finden, erstens einmal gastfreundlich zu sein, ist schon unwahrscheinlich. Und zweitens, dass dann auch noch so eine Lebensfreude ausstrahlen und imstande sind zu sagen, okay, wir stehen auf und wir wehren uns für unsere Rechte. Das ist sehr beeindruckend.
Wir wehren uns, das ist das Motto der unabhängigen Landarbeitergewerkschaft SOG, Sindicato de Obreros del Campo, die den Besuch der Österreicher in den Chabolas möglich gemacht hat. Die SOG, vor 30 Jahren kurz nach Francos Tod gegründet, wurde Ende der 70er Jahre durch Aktionen wie Hungerstreiks und Landbesetzungen bekannt. Diese zielten vor allem auf eine umfassende Bodenreform ab. Seit dem Frühjahr 2000 ist die SOG in der Provinz Almería aktiv und unterstützt die Arbeitsmigranten. Anders als die großen gewerkschaftlichen Dachverbände erhält sie kaum finanzielle Unterstützung von der Regierung und ist auf Spenden angewiesen. Die SOG-Lokale in Almería-Stadt, El Ejido und San Isidro würden allen Arbeitern offenstehen, sagt Spitu Mendi, der vor 10 Jahren als ehemaliger Lehrer aus dem Senegal nach Spanien gekommen ist. Egal ob Marokkanern, Subsaharianern, Chinesen, Spaniern oder Österreichern. Es habe sogar schon Vermittlungsgespräche zwischen spanischen Landwirten und SOG-Mitarbeitern gegeben und unlängst hätten sie Erfolg in einem Prozess gegen einen der größten Biobetriebe gehabt, in dem die Arbeitsbedingungen genauso schlecht wie in einem konventionellen Betrieb seien. Wichtig sei immer wieder die Suche nach einer gemeinsamen Lösung, betont Spitu Mendi, hier, wo die Migranten so gar nicht willkommen seien.
Die Gemeinden hier in der Region sind in keinster Weise dazu in der Lage und wohl auch nicht willens, eine derart große Anzahl von Menschen auch nur annähernd zu integrieren. Nicht einmal Wohnungen will man ihnen vermieten. Das Argument lautet sehr oft, dass die meisten Migranten Moslems seien, nicht so gebildet wie die Spanier und daher nicht in die Gesellschaft passen würden. Die Menschen werden manipuliert, indem man ihnen sagt, die Migranten würden ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen. In der Tat sind 99% der Erntehelfer Migranten. Es ist aber so, dass Spanier heutzutage nie in einem Gewächshaus arbeiten würden. Sie lassen sich mitunter zwar an Landwirte vermitteln, um Arbeitslosengeld beziehen zu können, aber für sie arbeiten würden sie nie. Das machen nur die Einwanderer. Innerhalb der Bevölkerung von Almería herrscht großes Schweigen über dieses Thema, völlige Ignoranz. Es gibt keine öffentliche Debatte über die Zustände in den Gewächshäusern. Es gibt zwar ein paar intelligente Menschen, mit denen man sich an einen Tisch setzen und reden kann, das findet aber alles hinter verschlossenen Türen statt. Die Praxis schaut dann wieder ganz anders aus.
Seit 10 Jahren arbeitet Spitu Mendi bei der SOG und er habe in dieser Zeit eine Menge gesehen, erzählt er. Aber immer noch würde es ihn überraschen, mit welcher Abfälligkeit hierzulande von den Flüchtlingen gesprochen wird. Und er berichtet darüber, was er am Vorabend in den TV-Nachrichten gesehen hat.
Die Immigranten würden die Krankheiten der ganzen Welt mitbringen, hieß es da von Seiten eines konservativen Politikers. Sie seien verantwortlich für gesundheitliche Probleme, die es ohne sie nicht geben würde in Spanien. Ich schäme mich für solche Aussagen.
Schämen würde er sich auch für manche Spanier, die aus der Not der Menschen auch noch Kapital schlagen würden.
Nachdem im Jahr 2005 die große Chabola-Ansammlung hier abgefackelt worden war, machten viele Leute das Geschäft ihres Lebens. Sie bauten ihre Garagen zu Notunterkünften um, stellten ein paar Stockbetten hinein und verlangten pro Bett und Nacht 80 Euro.
2005 war nicht das erste Jahr, in dem in El Ejido reihenweise die Chabolas brannten. Im Februar 2000 geriet der Ort in die internationalen Schlagzeilen, nachdem es zu gewaltsamen Ausschreitungen von Einheimischen gegen marokkanische Einwanderer gekommen war. Nach einem Mord, für den angeblich ein junger Marokkaner verantwortlich war, brannte der Mob von El Ejido Geschäfte und Hütten der Marokkaner nieder. Der Bürgermeister von El Ejido, Juan Antonio Enciso Ruiz, ließ damals verlauten, arbeiten sollen sie schon hier, die Einwanderer, aber sehen wollen wir sie nicht. Sie sollen in ihren Chabolas bleiben, von dort haben sie es auch nicht weit zum Arbeitsplatz. Die Region sei ein Pulverfass, das jeden Moment wieder hochgehen könne, meint Spitumendi. In der Zwischenzeit müsse man sich den ganz alltäglichen Sorgen widmen.
Noch ein Drama, das immer mehr an Aktualität gewinnt, ist die psychische Verfassung der Migranten. Die Leute sind depressiv, viele drehen regelrecht durch. Sie wühlen sich den ganzen Tag durch Mülltonnen, um irgendetwas Essbares zu finden. Ich glaube, wir haben längst einen Punkt erreicht, wo es kein Zurück mehr gibt.
Die prekäre Lage der Migranten bestätigt auch Asma El Omari, Ärztin bei Medico del Mundo, die einmal pro Woche in den Chabolas von El Ejido Nachschau bei den Bewohnern hält. Es gibt zahllose Bedürfnisse und nur zwei NGOs, die sich mit den Problemen der Menschen hier beschäftigen, das Rote Kreuz und uns. Sie können selber sehen, wie es den Leuten hier geht und was sie alles brauchen. Gesundheitliche, soziale und psychologische Hilfe. Wir tun alles, was wir können, aber das ist nie genug. Außerdem haben die wenigsten gültige Papiere, was alles noch viel schlimmer macht. Sie sind sozial komplett isoliert, die wenigsten sprechen Spanisch. Es gibt kaum Kontakte zu anderen Menschen, auch nicht untereinander. Sie sitzen völlig allein in ihren Plastikhütten, unter unvorstellbaren Bedingungen, und das in Europa. Es ist wichtig, dass die Leute erfahren, was hier passiert, denn es ist wirklich unfair. Frage an Asma El Omari: Inwieweit stellen die vielen Pflanzenschutzmittel, die in den Gewächshäusern zum Einsatz kommen, ein Risiko für die Arbeiter dar? Es gibt keine Nachforschungen darüber, wie die Dinge zusammenhängen, keinen Beweis für Gesundheitsschäden. Aber was uns auffällt, ist, dass die Leute viele Allergien haben. Sie betreffen die Augen, die Haut. Das Wasser, das die Menschen hier trinken, haben wir einmal untersuchen lassen. Und ja, es wurden zahlreiche krebserregende Stoffe gefunden. Die Atemluft jedoch können wir nicht testen. Ich denke aber, dass es da bestimmt gesundheitliche Folgen gibt. In den Plastikhäusern arbeiten Marokkaner, Menschen aus Westafrika, aus Südamerika, aus Rumänien, aus Bulgarien. Die Gruppen bleiben unter sich. Es gibt keine Interaktion. Im Gegenteil. Die Landwirte würden die unterschiedlichen ethnischen Gruppen gegeneinander ausspielen. Die Folge sei, dass es immer Leute gäbe, die bereit seien, um noch weniger Geld zu arbeiten, heißt es aus der SOG, der Landarbeitergewerkschaft. Der Kollektivvertrag beträgt eigentlich 44 Euro pro Tag. Doch auch um 20 Euro würde gearbeitet werden. Und wer sein Gehalt bekommt, könne sich noch glücklich schätzen. Denn häufig komme es vor, dass die Menschen schlichtweg gar nicht bezahlt werden. Häufige Praxis sei es auch, dass etwa Arbeiter nur für 2 Tage im Monat angemeldet werden, diese in Wahrheit aber 30 Tage durcharbeiten. Der Sinn daran? Der Arbeitgeber zahlt auch nur für 2 Tage Sozialversicherung. Ein grausames System, das für die Nutznießer durchaus Sinn macht, resümiert Kathi Hahn vom Europäischen Bürgerforum.
Es gibt ja welche, die haben enorme wirtschaftliche Interessen daran, dass dieses System bestehen bleibt, was eigentlich auf die Dauer eine Gefährdung der Ernährungsgrundlage von der ganzen Menschheit ist. Weil sowas kann sich nicht ewig halten. Da wird Raubbau betrieben mit Boden, mit Wasser, mit allen Ressourcen. Und was bleibt übrig? Ein System, wo man halt kurzfristig Gewinne abgeschöpft hat. Aber auf die Dauer, was ist das für eine Grundlage für unser Überleben? Eigentlich erleben wir Zustände da in Europa, dadurch, dass es eine Globalisierung gibt, dass da ganz handfeste Interessen dranhängen. Und das sind eben die beiden Seiten einer Medaille, dass man diese Länder mit einen Diktat, einen wirtschaftlichen Diktat ausbeutet, bis dieser Immigrationsdruck entsteht, weil die Leute dort einfach nicht mehr weiterleben können. Und dann beschwert man sich da das Kummern. Und außerdem kommt noch dazu, wenn es da keine Arbeit gäbe in die Treibhäuser, hätten die Leute auch nicht so viel kommen. Also es ist wirklich ein System, das auf Menschen und ihre Bedürfnisse keine Rücksicht nimmt. Und das müssen die Leute auch hinterfragen, wenn sie in ihren Paradeiser oder in ihren Paprika reinbeißen. Das wird gar nicht mehr hinterfragt. Also diese ganze Frage, wie schaut unsere Ernährungsgrundlage aus? Wer fragt sie da heute noch? Man geht einfach, wie wenn die Paradeiser im Supermarkt wachsen täten. Die wachsen aber nicht dort.
Über die Aktivitäten der SOG-Mitarbeiter, die sich nach Kräften für die Arbeitsmigranten einsetzen, meint Sepp Wallenstrasser vom ÖGB-Projekt Weltumspannend Arbeiten.
Jeder von denen ist hochqualifiziert, ja. Ich habe einen getroffen, der hat Philosophie studiert, der kann Marx, Engels, Feuerbach, Nietzsche kann der auswendig zitieren. Ein anderer ist ein Lehrer aus dem Senegal und die werden da hier praktisch mit Füßen getreten, ja. Aber machen mit einer unheimlichen Power der Arbeit, das ist gigantisch, ja. Jeder von denen ist ja selber aus irgendeiner Notsituation hierher gekommen. Ja. Einer vom Atlasgebirge, andere vom Senegal. Die müssen sich hier einmal treffen. Die entwickeln ein Bewusstsein und die machen da gemeinsam als Team eine Arbeit. Also das ist das Bewegendste, was mir bis jetzt untergekommen ist. Ja. Weil man muss sich ja selber mal finden, man muss ein Bewusstsein entwickeln. Und du machst eigentlich so eine Arbeit, wie wir sie kennen, ich weiß nicht, aus der Literatur vor 150 Jahren, wie man angefangen hat bei uns, die ersten Weber und Heimwerkerinnen irgendwie zu formieren oder wie man es liest in den Südstaaten in US-Amerika, ja, dass man die Sklaven das erste Mal ein bisschen organisiert hat. Genau so einen Eindruck habe ich und genau so funktioniert das.
Mit dem Bus geht es am nächsten Tag wieder hinaus ins Plastikmeer, Richtung San Isidro. Heute hat die Delegation nicht so viel Glück.
Wir haben jetzt gerade versucht, hier in das Gewächshaus reinzukommen. Eigentlich gab es vorher die Absprache mit dem Chef, dass er uns das auch gestattet. Das hat er sich in der Zwischenzeit jetzt leider anders überlegt. Und anscheinend hat er sich nochmal beraten, nochmal Rücksprache gehalten. Ich weiß nicht, vielleicht mit dem Anwalt oder nicht. Und uns jetzt eben gesagt, dass wir nicht rein können. Wir fahren jetzt einfach weiter.
Vini Medina, Organisator der Reise vor Ort, kommt ursprünglich aus Berlin. Seit mittlerweile 1,5 Jahren unterstützt er in Almería die Arbeit der Landarbeitergewerkschaft SOG.
Es war der Ort, an dem in Europa sozusagen die höchste Bankenkonzentration zu finden war. Das kann man eben auch nicht trennen, ne? Sozusagen die Banken waren eine Grundlage dafür, dass das sich so entwickelt hat, weil die kleinen und mittelgroßen Unternehmer und dann auch großen Unternehmer natürlich einfach die Finanzierung finden mussten für ihre Unternehmung.
Wir machen Halt bei einer halb verfallenen Finca neben Jabolas, soweit das Auge reicht. An die 300 Menschen leben hier, die wenigsten von ihnen haben Arbeit. Im Schatten der dürren Bäume stehen ein paar Männer, die uns argwöhnisch entgegenblicken. Der Müll türmt sich hier meterhoch, Plastiksäcke und Flaschen, verfaultes Obst, daneben ein kleiner Verschlag, in dem die Arbeiter offenbar ihre Notdurft verrichten.
Ein Loch graben und dann wieder zwischen.
Ein kleiner, stämmiger Mann nähert sich der Gruppe. Er komme ursprünglich aus Marokko, erzählt er, und habe vor ein paar Jahren diese kleine Finca gekauft, nachdem er zuvor selber jahrelang in den Gewächshäusern gearbeitet habe. Die Preise für das Gemüse würden sich jeden Tag ändern, das dicke Ende komme dann nach der Abrechnung. Und der Strom sei zu bezahlen, das Plastik, die Sozialversicherung, das ginge sich alles kaum aus. Die Krise habe alle fest im Griff, in Italien und Frankreich sei es doch dasselbe. Die Leute müssten überall sparen und sie hier würden auf dem Zeug sitzen bleiben.
Wenn man weiß, wie wenig wir für die Tomaten bekommen, wundert man sich auch nicht über die Arbeitsbedingungen und darüber, dass so viele arbeitslos sind. Wie soll man bitte bei 10 Cent pro Kilo ein paar Leute anstellen? Ich selbst habe nur wenig Land und daher keine Arbeiter. Ich bearbeite alles gemeinsam mit meiner Frau. Aber in Almería gibt es ca. 40.000 Hektar Gewächshausfläche. Pro Hektar rechnet man mit 1 bis 2 Arbeitern. Und wenn die Preise nicht mehr stimmen, kann man auch keine Leute bezahlen. Und wir kleinen Bauern können nicht einfach zur Bank gehen und sagen, dass wir kein Geld mehr haben, um die Kredite zurückzuzahlen und dass wir lieber aussteigen würden.
Die Reisegruppe ist zurück im Büro der SOG in San Isidro zur Aufarbeitung des soeben Erlebten. Die Erschütterung ist den Leuten anzusehen. Seit Tagen schon drehen sich ihre Gespräche nur darum, wie man die Menschen hier am besten unterstützen könnte. Da betritt ein junger Mann den Raum. Er ist aufgebracht.
Er brauche dringend Hilfe, denn er wisse absolut nicht mehr weiter.
Ich arbeite schon seit 3 Jahren beim gleichen Unternehmer, in dessen Haus ich zum Glück auch wohne. Aber ich habe keine gültigen Papiere. Und schon seit 1,5 Jahren habe ich keinen Lohn gesehen, der normalerweise 35 Euro am Tag beträgt. Dabei arbeite ich 7 Tage die Woche und ich hatte noch nie Urlaub. Das habe ich nicht erwartet, als ich damals mit einem kleinen Boot hier in Spanien ankam. Der Chef gibt mir ungefähr 100 Euro im Monat, damit ich ihm nicht weglaufe. Aber davon kann meine Familie in Marokko, die dringend auf Geld wartet, nicht leben. 9 Leute habe ich zu versorgen.
Spitu Mendi von der SOC verspricht dem Mann, sich den Fall genau anzusehen. Er solle all seine Papiere vorbeibringen. Eine Frau steht in der offenen Tür. Sie hat zugehört. Dann erzählt auch sie. Ich bin vor 6 Jahren hierher gekommen, legal, mit einem gültigen Arbeitsvertrag, den ich mir um 6.000 Euro gekauft habe. Ich habe als Altenpflegerin und Putzfrau gearbeitet. Ich hatte immer gedacht, Spanien wäre ein reicheres, besseres Land als Marokko. Aber so ist es offenbar nicht. 6.000 Euro dafür, dass sie in Europa arbeiten darf. Das war noch vor ein paar Jahren. Heute bezahlen Menschen, die darauf hoffen, in Europa ihr Glück zu finden, bis zu 13.000 Euro für einen Arbeitsvertrag. Geld, das sie in den allerwenigsten Fällen zurückzahlen können. Dabei hatte sie sich einst viele Hoffnungen gemacht, meint die Frau. In Marokko habe ich studiert, arabische Literatur. Ich war sicher, in Spanien gleich eine ordentliche Arbeit zu kriegen. Ich bin davon ausgegangen, bald ein eigenes Haus und ein Auto zu haben, viel Geld zu verdienen, eine reiche Frau zu werden. Aber nichts davon ist bisher eingetreten. Im Gegenteil, ich habe gar nichts, keinen Reichtum, keine Kinder. Ich hoffe wirklich sehr, dass diese Krise bald vorübergeht, ich wieder Arbeit finde und mein Leben sich verbessert. Welche Arbeit ich bekomme, ist mir egal, Hauptsache ich verdiene Geld, damit es sich hoffentlich mit dem Leben bis zum Sterben ausgeht. Am letzten Abend sitzt die österreichische Delegation am Strand von Almería beisammen, um Bilanz zu ziehen. Die Stimmung ist gedrückt. Was soll nun weiter geschehen? Was kann der Einzelne tun? Soll man im Winter lieber Tomaten aus österreichischen Glashäusern essen, deren Ökobilanz schlechter aussieht als jene der spanischen? Wissen die Menschen überhaupt, dass Folientomaten aus Spanien trotz langer Transportwege weniger Energie als Glashaustomaten aus dem Burgenland verbrauchen? Sollte man angesichts dessen nicht ausschließlich saisonale, regionale Produkte konsumieren, spanisches Gemüse boykottieren und damit jedoch die Preise und somit die Löhne für die Arbeiter noch weiter drücken? Dieter Beer vom Europäischen Bürgerforum meint zu diesem Dilemma:
Die Umstellung des individuellen Konsums auf biologische Produkte, fair gehandelte Produkte, lokale Produkte hat sicherlich einen großen Stellenwert. Ich denke aber auch, dass das nicht das Einzige sein kann. Es braucht auch kollektive Aktionen, also breite Bündnisse von bäuerlichen Organisationen, Konsumentinnenorganisationen, Gewerkschaften beispielsweise und Umweltschutzgruppen, die sich zusammentun, um die Marktmacht der Supermarktketten effektiv in Frage zu stellen.
Den größten Einfluss auf eine verantwortungsbewusste Gemüseproduktion üben die Supermarktketten Europas aus. Ihre Beschaffungspolitik ist entscheidend dafür, wie Gemüse in Spanien produziert wird. Sie können ihre Lieferanten durch Preisdruck in die Knie zwingen oder aber durch das Auferlegen von Standards dazu veranlassen, ökologische und soziale Kriterien einzuhalten. Sepp Wahlstrasser von Weltumspannend Arbeiten meint abschließend:
Die großen Probleme können nur gelöst werden, indem dort in diesen Staaten, Ländern wir aufhören, deren Lebensgrundlage zu vernichten. Ja? Das passiert entweder direkt durch irgendwelche Stellvertreterkriege, durch Vernichtung der Landwirtschaft, Landraub und so weiter, oder dadurch, wie wir ja das erleben, dass wir irgendwelche diktatorische Systeme stützen, die dieses Elend dann auslösen. Gerade der Senegal war vor 30 Jahren noch kein Land, wo man so massenweise weggezogen ist. Ja, jetzt passiert das. Also wenn das nicht gelöst werden kann, dann kann auch bei uns hier die Flüchtlingsfrage oder Asylfrage oder Migrationsfrage nicht gelöst werden, das ist klar.
Ein Tag nach Rückkehr der Gruppe nach Österreich bricht in Deutschland die EHEC-Krise aus. Schlagzeilen über verseuchte spanische Gurken verunsichern die Menschen. Der spanische Gemüsemarkt bricht daraufhin zusammen und erholt sich kaum wieder, auch wenn sich der Verdacht bald als falsch herausstellt. Wie sich diese voreiligen Schlüsse auf die Arbeiter in den Gewächshäusern auswirken, lässt sich nur erahnen.
Sie hörten eine Reportage von Cornelia Krebs. Das Europajournal Morgen beschäftigt sich vorrangig mit der Situation in Griechenland. Am Montag geht es im Journal Panorama um das Zusammenarbeiten von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen in Unternehmen. Für heute sagt Astrid Planck auf Wiederhören.